So, willkommen zurück zum zweiten Teil der Schilddrüsenfolge. Wir sprechen weiter über das Thema Schilddrüse hier bei unserem Podcast Gesund werden, gesund bleiben und heute wieder mit Dr. Platzer. Und wir gehen weiter in das Thema rein, weil wir hatten ja schon angefangen, tief über die Schilddrüse zu sprechen. Wir wollen aber weiter darüber sprechen, auch was Lifestyle mit der Schilddrüse zu tun hat, wie wir das Ganze verbessern können. Und wir haben natürlich auch noch ganz viele Rapid-Fire-Fragen zum Thema Schilddrüse. Deswegen seid gespannt auf den zweiten Teil. Und ich finde es wirklich so fantastisch, deswegen kann ich es auch nur noch mal sagen, dass Dr. Platzer nicht nur sich mit der Schilddrüse beschäftigt, sondern mit dem ganzen Körper und dort auch die verschiedenen Interaktionen so gut versteht. Und deswegen macht es immer so Spaß, dann auch zu verstehen, wie Silent Inflammation entsteht und wie das eine Wechselwirkung hat mit der Schilddrüse und so weiter. Deswegen viel Spaß mit der Folge. Wir starten rein und es geht direkt los.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Eine der häufigsten Ursachen für die Unterfunktion in Deutschland ist ja tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, die Hashimoto heißt. Und da wollte ich einmal fragen, ja, wie kommt das? Warum ist das so häufig in Deutschland und was passiert da eigentlich?
Zum einen, ja, es ist eine Autoimmunerkrankung. Funktionsstörung, die den Namen nach einem japanischen Chirurgen trägt, der um 1900 in Berlin gearbeitet hat. Und dem ist das eben aufgefallen, dass es sehr häufig vorkommt, damals wohl schon. Und die Krankheit hat er dann etwas näher erforscht und deswegen trägt sie in unserem Sprachgebrauch den Nachnamen dieses japanischen Chirurgen. Mhm. Ist eine relativ häufige Erkrankung. Ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Das heißt, dass tatsächlich sowohl das TSH oftmals zu niedrig ist oder aber auch normal sein kann, aber die vorhin besprochenen Schilddrüsenhormone, die sind dann zu wenig.
Okay.
Und auch dieses 1:3, 1:4 Verhältnis passt oftmals nicht.
Okay.
Dabei handelt es sich im Endeffekt um Antikörper unseres eigenen Immunsystems, die entweder ein Schilddrüsenenzym, also die Thyroidperoxidase, angreifen oder eben auch andere Strukturen der Schilddrüse selber. Und also es gibt diese drei im Endeffekt standardmäßig im Labor nachmessbaren Autoimmunantikörper, das Anti-TPO, das Anti-TSHR, also Thyroid Stimulating Hormone Receptor, und eben das dritte noch Anti-Thyroglobulin-Antikörper, wo tatsächlich dann auch Schilddrüsenhormone selber angegriffen werden. Das führt zu Entzündungen. Mhm. Damit sind wir schon mitten im Bilde. Das ist eine Entzündung, eine Inflammation. Und diese Entzündung macht natürlich was mit der Schilddrüse. Sie stört die Funktion, sie macht etwas mit den Menschen. Egal, wo die Entzündung im Körper sitzt, eine Silent Inflammation macht immer etwas. Und dieses Feuer muss gelöscht werden.
Total spannend. Das heißt also, die Schilddrüse in dem Fall wird in ihrer Funktion gehindert, dass sie genug Schilddrüsenhormon produzieren kann. Aber manchmal ist es ja sogar so, dass die Autoimmun die Schilddrüse angreift und verkleinert.
Ne? Sie zerstört sie regelrecht.
Okay.
Sie zerstört sie regelrecht. Das geht los mit kleinen Zysten. Diese Zysten können wachsen in das sonst sehr homogene Gewebe. Also diesen Begriff muss ich vielleicht erklären. Homogen heißt sehr, sehr gleichmäßig, ebenmäßig. Und dieses homogene Gewebe sehen wir im Ultraschall bei einem Gesunden. Und diese wahnsinnig zerklüftete, verkleinerte Schilddrüse, die sehen wir dann eben bei einem beispielsweise an dieser Autoimmunthyroiditis erkrankten Patienten.
Und kann man das Ganze stoppen oder aufhalten oder auch wieder heilen?
Man kann es stoppen, indem man einfach Schilddrüsenhormon gibt, die Schilddrüse ein bisschen unterstützt. Das ist das Gängige. Man kann sogar noch verbessert stoppen, indem man die vorhin erwähnten Mikronährstoffe eben auch noch zusätzlich reichlich gibt. Und zwar nicht nur im Durchschnittsnormenbereich, sondern tatsächlich versucht, relativ weit nach oben zu titrieren.
Also würde es dann an dieser klassischen Skala, die es gibt, wo man sagt, wenn du da in dem Bereich bist, bist du okay. Und hier ist jetzt Niedrigbereich und hier ist Hochbereich, dann würdest du eher versuchen, dir ein bisschen überzusiedeln, sondern im oberen Bereich anzusiedeln, dass es eher nicht fast zu wenig ist, sondern dass es eher gut genug ist.
Sinn und Zweck dieser Medikamente, die sind sehr gut erprobt, sehr gut erforscht, die kann man auch im Mikrogrammbereich sehr, sehr fein dosieren, ist es, Schilddrüsenhormon zu geben, sodass in diesem Rückkoppelungseffekt die Hypophyse mitgeteilt bekommt, okay, hold your horses, langsam, wir haben genügend Schilddrüsenhormone, die sind zwar von außen zugeführt, aber das Antreiberhormon aus der Hypophyse, aus dem Vorderlappen, das TSH, wird dann in seiner Produktion gedrosselt und damit haben wir weniger Anfeuerung an die Schilddrüse weiterzumachen und Angriffsfläche zu bieten für diese autoimmunen Antikörper.
Okay, das bedeutet, die zu kleine, die zu überforderte Schilddrüse, wenn sie zu viel arbeitet, macht sich angreifbar, um noch mehr verletzt zu werden. Das heißt, durch Zugabe zum Beispiel von L-Thyroxin oder anderen Mitteln in dem Bereich, entlasten wir die Schilddrüse, weil sie selber nicht so viel produzieren muss, merkt, es ist genug da, stoppt selber die Produktion oder reguliert die Produktion, sodass es passt.
Und dadurch wir haben weniger Enzymaktivität und auf dieses, TPO reagiert ja unser Immunsystem wie der Schäferhund auf den Postboten.
Okay, sehr aggressive. Das ist ja sehr spannend. Das heißt also, diese Zugabe von dem L-Thyroxin vor allen Dingen, das wird ja dann nicht mehr in der Schilddrüse verarbeitet, sondern es wird, glaube ich, in der Leber verarbeitet, oder?
Wie vorhin schon gesagt, im Endeffekt wird in der Schilddrüse relativ verglichen mit anderen Organen wenig von diesem T4 in das T3 umgewandelt. Andere Organe wie die Leber, wie die Nieren, wie auch die Muskulatur selber können genauso konvertieren, also umwandeln. Sprich, haben dann auch über diese Dejodase die Kapazität, ein Jodatom wegzunehmen und das aktive Schilddrüsenhormon zu produzieren. Wichtig ist eben, dass wir den TSH-Wert dann kontrollieren. Der sollte schon in einem sehr niedrigen Bereich von 0,3 wäre optimal liegen.
Okay. Und das heißt also, wenn ich jetzt so eine Tablette zuführe, dann ist es so, ich nehme die und kann damit diese Umwandlung halt quasi unterstützen. Oder ist es T4, was ich nehme oder ist es T3, was ich nehme im
L-Thyroxin? Das ist in dem Fall das T4, die inaktive Form.
Und dann meine Leber und dann mein Darm nehmen dann ein Jod weg und damit bin ich dann
in ganz korrekt.
Oh, cool.
Und dann brauchen wir aber noch Löschwasser.
Oh, erzähl.
Löschwasser, insofern als dass wir ja die Entzündung auch reduzieren wollen. Und da kommen dann diese Omega-3-Fettsäuren ins Spiel. Ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, erzähl nochmal zum Thema Silent Inflammation, weil du es gerade auch angesprochen hast. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir auch noch nicht so oft im Podcast jetzt wirklich hatten. Was ist es? Warum ist es so schlimm und warum merkt man es vor allen Dingen nicht? Warum ist das Silent so gefährlich an der Stelle?
Das Silent ist deswegen gefährlich, weil es nicht wehtut. Wir haben die Silent Inflammation auch bei der Atherosklerose. Also wenn Gefäße verkalken, sich entzünden, wir merken es gar nicht. Aber es sind Entzündungsprozesse. Und die sind natürlich auch entsprechend zerstörend.
Na, absolut. Also wir reden ja nicht über ein Jahr oder sechs Monate, sondern wir reden ja über 10 Jahre, 20 Jahre.
Ja, Jahrzehnte, Dekaden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch auf eine ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren achten. Und zwar nicht nur Leinöl. Das ist eine von dreien. Es geht vor allem um die marinen Omega-3-Fettsäuren. Hat sich vielleicht schon herumgesprochen, es gibt ein Labor hier in der Nähe von München, das ist gegründet von dem Erfinder der Messmethode. Okay. Das ist der Professor von Schacki. Und der hat eine fantastisch elegante Messmethode zusammen mit seinem Kollegen Harris aus den USA, aus der Harvard University, gefunden. Und die können tatsächlich diesen Omega-Index High Sensitive, also HS, was wiederum gern interpretiert werden kann als Harris und Schacki.
Nice.
Omega-3-Index, das kann man analysieren, ist nicht ganz billig. Wie gesagt, da muss man aber für die Gesundheit auch mal einen Groschen zurücklegen. Kostet 67 Euro ungefähr, aber dann hat man Klarheit, wo man steht. Und dann kann man agieren. Und ich sprach gerade diese marinen Omega-3-Fettsäuren an. Namentlich heißen sie EPA und DHA, sind Abkürzungen für griechische Wörter. Das A immer für Acid im Englischen, die Säure. Und im Endeffekt, wir finden Omega-3-Fettsäuren in gesunden Nahrungsmitteln, auch wenn sie nicht aus dem Wasser kommen. Ein Huhn, das über die Wiese rennt und hin und da noch einen Regenwurm picken kann, der sich an Grassaaten labte, das kann in sein Ei, also das Huhn zwar, aber ihr Ei, weil es ja die Henne dann ist, diese Omega-3-Fettsäuren einbauen. Rinder, Kälber, die auf der Weide stehen und frisches Gras fressen, die können das auch entsprechend einbauen. Und mit der entsprechenden Landwirtschaft, wie wir sie heute haben, mit der Mastviehzucht und so weiter, finden diese Anbauten gar nicht mehr statt. Die Tiere bekommen, so wie die Schweine, Mais oder wir sind in den Bavaria Filmstudios, wie Popcorn für den Kinogänger. Ja. Und darauf muss man achten. Und dann gibt es entsprechend halt auch gute Omega-3-Öle. Lebertran war früher. Heutzutage kann man wirklich mit sehr, sehr guten Ölen, das zwei namentliche Hauptakteure auf dem Markt, die tolle Produkte präsentieren und erschwinglich auch Verkauf haben. Ich mag sie namentlich jetzt nicht nennen. Aber da sollte man drauf achten. Das Leinöl-Additiv natürlich.
Würdest du bei den meerischen Omega-3-Ölen, würdest du da auf die Fischprodukte gehen oder auf die Algenprodukte? Also das aus Krill oder sowas? Also es gibt ja auch welche aus Fisch, es gibt welche aus Krill, es gibt welche aus Algen. Mhm. Was ist da dein bevorzugtes? Oder sagst du, die sind alle sehr gut,
also solange sie gereinigt sind? Ich habe von einem der beiden genannten oder nicht genannten Herstellern das Öl im Kühlschrank. Mhm. Und das ist hochgereinigt, weil die Thematik Schwermetalle in dem Meer natürlich auch ein Riesenthema ist. Natürlich sind die Algen der Ursprung. Der kleine Fisch frisst Algen und reichert so wie vorhin schon der Regenwurm für die Henne, reichert schon mal diese Omega-3-Fettsäuren ganz gemütlich an. Der nächstgrößere Fisch denkt sich, ach, was soll ich mit dem Grünzeug? Der nimmt sich den kleinen Fisch zum Abendmahl. Und so geht die Kette weiter. Und deswegen hat zum Beispiel ein langlebiger Tiefwasserfisch, Pesce Blu heißen sie auf Italienisch, die haben natürlich dann zum Beispiel eben der Thunfisch oder halt eben der Dorsch, die haben dann entsprechend sehr, sehr viel von diesen Omega-3-Fettsäuren angereichert. Algen sind für den Vegetarier und Veganer eine sehr tolle Option, sehr schmackhaft. Man kriegt Algen auf dem Viktualienmarkt beispielsweise, in einem gut sortierten Fischhandel bekommt man Algen, Salicorne heißen sie. Man kann mit frischen Tomaten und angedünsteten Zwiebeln auch ein wahnsinnig schönes Abendessen vegetarisch mit Omega-3-Fettsäuren zubereiten. Ganz schmackhaft. Vielleicht noch eine Note Knoblauch dazu. Knoblauch, sagt der Volksmund, Knoblauch ist gesund, aber macht einsam.
Ja, das stimmt. Aber es ist tatsächlich sehr gesund. Ne? Knoblauch ist auch...
Das Allicin gehört zu den Polyphenolen. Die sind wiederum wichtig, um freie Radikale, wie sie bei Silent Inflammations entstehen, wieder zu neutralisieren.
Ja. Das heißt also, Du schaust ja immer alles, ich finde das super spannend, ja. Du schaust jetzt ja alles ganz konstruktmäßig an. Wir sprechen zwar über die Schilddrüse, aber jetzt sind wir schon beim Thema Omega-3 und Silent Inflammation. Und das ist ja immer, du schaust dir nicht nur das eine Organ an, sondern du schaust dir den ganzen Menschen an. Und deswegen ist auch die Anamnese am Anfang so unfassbar wichtig, weil die Problematik, die hier vielleicht den größten Ausdruck bringt, startet wahrscheinlich auch in sehr vielen anderen Bereichen im Körper. Mhm. Und Silent Inflammation runterzubekommen, ist sicherlich einer der wichtigsten Faktoren, um ein langes, tolles Leben zu haben.
Klassische Frage als Opener ist, wie oft essen Sie Fisch? Mhm. Wenn einer sagt, ja, fast jeden Tag, dann ist der Fall sehr klar. Wenn aber schon überlegt wird und zur Decke geguckt wird, dann weiß ich schon, okay, Fisch hat ja auch Jod. Mhm. Und das mit den Schwermetallen kann man auch noch einmal ein bisschen relativieren. Da wird ein zu großer Hype draus gemacht.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen.
Der Hype mit den Schwermetallen, da haben wir noch einen neuen Hype, das mit dem Mikroplastik. Mhm. Man verzehrt pro Monat ungefähr Mikroplastik in dem Format einer Scheckkarte, wobei es die Schecks schon gar nicht mehr gibt. Ja. Wir heißen jetzt nur noch Kreditkarten, haben dann auch noch viel Metall drin mit diesem kleinen Chip. Aber Tatsache ist, auch der Fisch hat Selen. Selen leitet zum Beispiel Quecksilber hervorragend aus. Mhm. Und wie viel Selen der Fisch hat, kann man ja leider vorher nicht sagen. Das heißt, die Selenzufuhr kann auch supplementativ noch einmal gesteuert werden. Ja. Wer nicht jeden Tag einen kleinen Selenpressling, sagen wir 100 bis 200 Mikrogramm als Zufuhr sind, eine sehr schöne Richtlinie. Wer das nicht jeden Tag unbedingt machen mag, der kann ja an einem anderen Tag dann zum Beispiel 5 Paranüsse essen. Brazil Nuts heißen sie auf Englisch. Die sind auch sehr, sehr selenhaltig. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ein Selenunterversorgungsgebiet. Und zwar entlang unseres ganzen Breitengrades. Die USA liegen deutlich südlicher, die haben diesen Selenmangel nicht. Weshalb zum Beispiel diese Autoimmunthyreoiditis Hashimoto in den USA eher eine seltenere Erkrankung ist.
Interessant.
Als bei uns.
Also bei uns ist es wirklich nicht genetische Vorprägung, sondern es ist einfach...
Das ist, was wir essen. Okay. Nehmen wir Hitzesommer wie auch diesen 2025. Die hatten wir schon die letzten Jahre. Dürrekatastrophen. Fotos in Zeitschriften und Zeitungen, auch dem Internet, mit rissigen Böden.
Ja.
Klar, der Turboackerbau, die landwirtschaftliche Fläche möglichst mehrfach im Jahr ertragreich zu besäen und zu beernten, führt natürlich auch zur Auslaugung der Böden. Das heißt, die Selengehälter, die wir landläufig in Fachbüchern noch bei Nahrungsmitteln lesen können, die stimmen heutzutage schon gar nicht mehr mit der Realität überein, weil da blicken wir ja dann noch auf Messwerte von vor 20, 30 Jahren. Da war die Situation auch nochmal etwas besser. Also wir kommen um die Supplementation nicht hinweg. Die Dürrekatastrophen dörren den Boden noch mehr aus. Das heißt, die Selenversorgung ist noch bitterer.
Okay. Ja, Wahnsinn. Wenn ich jetzt die Option habe zwischen einem Fisch und einer Omega-3-Öl oder Capsule, wie auch immer.
Öl ist erfolgreicher. Mhm. Von den Kapseln müsste man oftmals absurde Mengen zu sich nehmen. Das entspricht ja schon fast wieder einer Mahlzeit. Und dann hat man noch nichts gegessen.
Okay.
Und Öl ist einfach. Und man muss es, ich sage das auch meiner Tochter, das ist immer der Diskurs, die sagt, nein, Babo, das kriege ich nicht runter. Dann, das Öl muss nicht vom Esslöffel her weggeschleckt werden. Man kann das Öl wunderbar verbauen. Man kann es in den Salat hineintun. Ein bisschen mehr Zitrone drauf. Dieser leicht, legere, ich sag mal einfach maritime Geschmack, der geht ganz gut unter. Man kann es in ein Porridge tun mit ein paar Früchten drauf. Ja. Man kann es auch über Fleisch ziehen. Das vermischt sich. Denken Sie an Gewürze, Kräuter. Man kann die Geschmacksrichtung einer Speise ja zauberhaft verbessern.
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist das Öl gar nicht so schlecht, finde ich.
Küchenzauber.
Ja, absolut so. ja, also wirklich spannend, weil wir haben nämlich gerade über das die Thema L-Thyroxin gesprochen. Wir haben über den Hashimoto gesprochen. Also L-Thyroxin nimmt man ja typischerweise bei Unterfunktion. Und deswegen ist da noch eine Frage für mich. Eine der meistgesuchten Fragen im Internet ist nämlich, warum nehme ich trotz L-Thyroxin nicht ab?
Weil L-Thyroxin kein Gewichtsabnahmehormon ist. Schlicht und ergreifend. Und zusätzlich muss man dazu sagen, die Ernährung spielt trotzdem eine Rolle. Da spielt ein weiteres Hormon eine wesentliche Rolle. Und dieses Hormon heißt Insulin. Mhm. Es ist weit mehr als 100 Millionen Jahre alt. Ja. Das wissen wir, weil der Fadenwurm bereits auf dieses Überlebensprinzip mit dem Insulin gesetzt hat. Und in Versteinerungen wissen wir, den gab es vor 100 Millionen Jahren schon. Also das Prinzip, wieder Blickwinkel Evolution, hat sich manifestiert, das hat sich als wohl das Beste herauskristallisiert. Es ist nur jetzt zum Bumerang geworden über die Nahrungsmittelüberflussgesellschaft, die wir haben, also die Verfügbarkeit ständig zu jeder Stunde. Sie kriegen nachts an der Tankstelle alles. An insulinsteigernden Nahrungsmitteln. Nur keine Zündkerzen und keine Ventilkappen.
Ja, das ist wirklich so. Aber die Insulin und die Schilddrüse, haben die spielen die miteinander? Haben die irgendeine Funktion, die sich gegenseitig beeinflusst? Oder?
Auf jeden Fall, weil wir bei der Silent Inflammation waren. Dieses Überproduzieren von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse fördert auch die Silent Inflammation. Okay. Insulin ist proinflammatorisch. Mhm. Und das unterstützt sozusagen das Feuer in unserem Schmetterlingsorgan.
Ja, dann wollen wir auf jeden Fall das Insulin niedrig halten, das heißt
absolut.
Also zuckerarm und keine.
Mit dem Insulin ist es wie mit den Kindern, die müssen früh abends zu Bett gehen.
Ja.
Insulin also auch, ja. Insulin ins Bett schicken, das heißt gar nicht erst das opulente Abendessen planen, bei dem dann der Insulinspiegel stark steigt. Hier ganz konkret die Kombination Kohlenhydrate und Proteine. Mhm. Abends sollte man tatsächlich auf die Kohlenhydrate verzichten, was gesellschaftlich kaum etabliert ist. Aber ich hatte heute in der Praxis einer Patientin einen Vergleich gebracht. Sie schrieb ein bisschen mit der rechten Hand und gesagt, Sie sind Rechtshänderin, richtig, Madame. Sie bestätigte und gesagt, jetzt stellen Sie sich vor, der Arm ist in Gips, er ist gebrochen. Sie müssen umstellen. Sie müssen sich mit links plötzlich von heute auf morgen die Zähne putzen, dieses Toilettenpapier führen, alle Verrichtungen, die Sie mit links nicht gewohnt sind, neu definieren auf die linke Seite und wenn Sie sich Mühe geben, es wird gelingen, weil sonst kriegen Sie Karies. Dass Sie die Gabel links führen, sind Sie gewohnt. Da ändert sich nichts.
Das sehe ich, ja. Also, es ist wirklich sehr spannend.
Kann umstellen. Es ist nicht so schwer.
Ich finde auch, gesellschaftlich gebe ich dir auch komplett recht. Das ist ja, wir leben in einer Brot-Pasta-Pizza-Gesellschaft.
Und denken, es ist mediterran.
Genau.
Und wenn wir die Statistiken anschauen, auch in Spanien, auch in Frankreich, Südfrankreich, auch in Italien, nimmt die Silent Inflammation über die Adipositas, über das Übergewicht und so weiter natürlich auch zu. Diese Probleme sind auch dort da.
Ja, absolut. Absolut. Wir denken immer, mediterran ist sehr gesund, aber das echte Mediterrane, was dort gegessen wird, ist auch gesund, weil wir reden ja da von Gemüse, von Meeresfrüchten, auch von Fleisch. Ich meine, die Italiener sind Künstler, wenn es darum geht, um Fleisch zu essen. Wirklich wunderbar.
Wie fein ist es, eine Gemüsevorspeise zu sich zu nehmen und danach als Hauptgericht, wenn Sie eher littoral sind, also an der Meeresküste, dann ist das der Fisch. Wenn Sie mehr im Landesinneren sind, dann ist das das feine Fleisch. Ja. Aber zumeist in der Traditionsküche kriegen Sie keine Beilagen wie Pommes frites oder Reis oder.
Ich bin heute Abend tatsächlich im Restaurant geladen zu einem Business-Dinner und da war das auch immer ein großes Problem. Und da habe ich einen tollen Satz gelesen von vor vielen Jahren vom Tim Ferriss tatsächlich. Er hatte ein Buch geschrieben, das The Four-Hour-Chef hat das genannt. Der meinte, wenn du gesund leben möchtest und abnehmen möchtest, und damals hatte er auch noch gar nicht diese ganzen Themen mit Insulin und so auf dem Schirm, hat er gesagt, du musst halt dann im Restaurant ohne Pommes bestellen, sondern stattdessen Gemüse dazu bestellen. Und die werden dir 2 Euro Aufpreis berechnen oder 3 Euro. Das ist der Preis, den du bezahlen musst, um dünn zu bleiben oder gut gebaut sein und gesund zu bleiben.
Oft wird ja ganz gerne mit einem Kopfsalatblatt drapiert. Dieses Kopfsalatblatt kann man wunderschön als Leichentuch über die Pommes frites legen.
Ja, genau. Leichentuch, das ist ein guter Punkt. Lass uns mal zum Thema Überfunktion kommen, weil wir haben gerade die Unterfunktion besprochen. Finde ich sehr spannend, ist auch wirklich ein Thema, aber Überfunktion ist auch sehr spannend. Und da steht oft das Thema Morbus Basedow im Raum. Und ja, was ist das Besondere an dieser Erkrankung? Und die betrifft ja manchmal sogar auch die Augen.
Betrifft auch die Augen. Fangen wir damit an. Warum kommen Patienten mit einer Überfunktion? Sie sind nervös, flatterhaft, unkonzentriert. Sie nehmen Gewicht ab, obwohl sie gar nicht abnehmen wollen. Schlafen schlecht, übernervös, Herzrasen. Also auch kardiologische Probleme sind hier im Vordergrund. Bluthochdruck, schneller Puls, Tachykardien. Viele dieser Symptome könnten sozusagen ein Leitfaden sein, um auf diese Diagnose zu kommen. Auch hier können wir natürlich wieder laborchemische Analysen betreiben, was sehr wichtig ist. Die Spezifität dieser Erkrankung, Morbus Basedow, liegt ja darin, dass sozusagen der Schilddrüsenrezeptor, TSHR, Thyroid Stimulating Hormone Receptor, stimuliert wird. Mhm. Also angegriffen und stimuliert wird. Und das führt dann zu dieser Erkrankung, also auch mit Ödemen und so weiter zum Teil. Aber eben vor allem kardiale Symptome, die zu dieser Sache führen. Und das mit dem hervorgetretenen Augapfel ist auch ein Teil dieser Autoimmunkomponente, weil auch hinter dem Auge ein sehr schönes Fettgewebspolster liegt. Mhm. Und diese Fettzellen, die werden auch von den Autoimmunkörpern angegriffen. Das heißt, sie entzünden sich, sie fibrosieren, dieser Fettkörper schwillt an, der drückt das Auge immer weiter aus der Augenhöhle heraus und damit tritt das Auge hervor. Man kann das ganz schön sehen, wenn man dann praktisch von oben an den Augenbrauen vorbeischaut und der Augapfel sogar noch weiter hinaus.
Oh, das ist aber weit raus.
Ja, das ist sehr weit raus. Das hat man aber früher häufiger gesehen als heute, weil man natürlich in der Diagnostik besser geworden ist, die Medikation entsprechend mit Tiamazol, Carbimazol und so weiter anpassen kann. Da kann man schon sehr, sehr viel machen. Gefährlich wird es, wenn dieses Drücken des im Endeffekt entzündeten und dann auch fibrosierenden Fettgewebskörpers das Auge gegen den Sehnerven drückt.
Klar.
Dann droht Erblindung.
Ja, genau.
Zum Teil sind da auch die Augenärzte mit involviert, die als allererste darauf kommen, dass da was nicht stimmt.
Ja, super.
Weil wenn etwas langsam wächst, dann fällt es dem Umfeld kaum auf, dass es Veränderungen sind. Es ist selten, vielleicht im Handyzeitalter, leichter, so eine Art Daumenkino mit Fotos aus der Vergangenheit zu machen.
Ja, das stimmt. Mhm. Finde ich sehr spannend. Ich hatte auch immer gehört, dass es einfacher ist, eine Unterfunktion zu regulieren, weil man einfach das quasi T4 halt hinzunimmt und eine Überfunktion deutlich schwieriger zu therapieren ist. Aber ich glaube, da hat sich ja einiges getan, oder?
Hat sich einiges getan. Lässt sich genauso gut therapieren und die Überfunktion sehr schön in den Griff bekommen. Auch da geht es um die Feineinstellung.
Ja, klar.
Einfach, dass es passt.
Und wenn du jetzt das Thema Operation, das gab es ja früher auch sehr häufig, dass dann eine, auch beim Kopf natürlich, aber wenn die zu schnell wächst, die Schilddrüse, dass man die operieren musste und teilweise, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, sogar entfernt hat.
Ja, ja, ja. Die Entfernungen waren noch vor 20, 25 Jahren regelrecht ein Hobby der chirurgischen Kliniken. Schon, ja. Da ist viel mehr entfernt worden, als man hätte entfernen müssen.
Das wollte ich gerade sagen, weil die reguliert ja trotzdem noch, selbst wenn sie überfunktioniert oder unterfunktioniert, die macht ja trotzdem noch die ganz feine Justation, dass man gut leben kann, selbst wenn man Medikamente zunimmt oder weglässt oder also beides therapiert, justiert sie ja trotzdem am Tag noch nach.
Man kann ein bisschen bei einer Stoma resizieren, wenn sie auf die Luftröhre drückt.
Stoma ist der Schlupf, ne?
Schluckbeschwerden stark sind. Die Operation muss in Betracht gezogen werden in den 5-10% Fällen, wo ein Knoten tatsächlich bösartig Verlaufsformen annimmt, die einfach nicht mehr gut zu tragen sind und wo einfach das Risiko zu groß ist, dass man etwas übersieht. Da kann man dann operativ noch rangehen. Es gibt zur Operation noch eine sehr galante Variante, das ist die Radiojodtherapie. Da kriegt man halt dann entsprechend ein radioaktiv geladenes Jod in Tablettenform oder zu trinken und das reichert sich dann im Schilddrüsengewebe an und strahlt sozusagen die Umgebung so ein bisschen tot und damit schrumpft die Schilddrüse. Der Patient muss allerdings, vielleicht wollen die Patienten das auch ganz gerne, einfach mal 2-3 Tage noch extra in der Klinik bleiben, isoliert. Also so ein bisschen das, was Meditation auch sein kann, wofür man früher in das Kloster gegangen ist, weil er strahlt noch eine Weile nach und diese Strahlen kommen dann auch über den Urin natürlich heraus und das muss natürlich dann entsprechend von der Umwelt noch ferngehalten werden. Aber im Endeffekt beides galant. Für welche Option man sich entscheidet, hängt von den Risikofaktoren ab. Die Radiojodtherapie kommt sicherlich für Menschen mit anderen Vorerkrankungen, wo bereits die Narkose eine schwere Belastung darstellen würde, kommt die Radiojodtherapie als sehr elegante Machbarkeit auch nochmal in Frage.
Sehr spannend, dass du gerade Meditation angesprochen hast, weil ich hätte noch eine Frage, und zwar, welchen Einfluss hat denn eigentlich die Ernährung und Stress vor allen Dingen natürlich auf die Schilddrüsengesundheit?
Stress ist ein Förderer der Silent Inflammations und damit wird eine Entzündung, eine autoimmune Entzündung der Schilddrüse auch natürlich sehr schön bespaßt.
Ja, total.
Das darf man nicht vergessen. Und die Ernährung, da sind wir bei dem Thema Mikronährstoffen, die Ernährung spielt schon eine Rolle. Wenn ich mich mit diesem schönen Omega-3-Fettsäure angereicherten Ei ernähre. Also ein teures Ei ist immer noch billiger als das billigste Steak als Devise. Oder eben auch auf Fisch setze, auf guten, qualitativ hochwertigen Fisch setze, dann habe ich zumindest schon mal diese Omega-3-Fettsäuren. Dann spielt das Selen, das Zink eine Rolle. Zink mögen manche nicht. Die Auster ist sehr reich an Zink, auch an Kupfer, aber Kupfer spielt da auch eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle als das mit dem Zink. Es gibt noch viele andere Lebensmittel, die reichhaltig an Zink sind. Auster ist die galante Form.
Gibt's irgendwas, was gegen ein Ei spricht eigentlich? Also weil ich finde, Ei ist ein Superfood, ein absolutes Superfood.
Absolut, ja. Spricht meines Erachtens nichts gegen Eier. Das mit dem Cholesterin ist mittlerweile ausgehebelt worden. Ja. Wir können nicht mehr als den Cholesteringehalt von 2 Eiern über den Darm aufnehmen pro Tag.
Ja.
Das Cholesterin ist über die Evolution so sehr bewahrt worden, dass wir regelrecht ein tolles, eigenständiges Recycling-System für Cholesterin entwickelt haben. Cholesterin ist die Ausgangssubstanz für unsere Stresshormone, für unsere Geschlechtshormone. Und jetzt kommt's, weil diesen Punkt möchte ich nicht vermissen in diesem Podcast, ist die Ausgangssubstanz für Vitamin D3. Und auch das Vitamin D3 gehört neben dem Omega-3 absolut in den Fokus bei der Behandlung einer Schilddrüsenerkrankung, sei es über, sei es unter Funktion. Der D3-Spiegel muss optimal sein. Gibt's wieder eine Bewandtnis, die selten benannt und selten erkannt wird. Es gibt auch beim D3 die inaktive und die aktive Form. Man muss beide messen. Denn nur wenn ich 2 Werte habe, kann ich eine Ratio, also ein Verhältnis bilden. Das muss man ausrechnen. Denn manche Patienten haben zwar dem Augenschein nach eine gute D3-Versorgung, aber sie haben eine Vitamin-D3-Rezeptorblockade. Da spielen dann schon wieder andere Elemente eine Rolle. Ich sage mal als Beispiel das Magnesium, das Calcium, aber auch das Bor. Das Bor wird sehr selten gemessen. Wie Zink, Mangan und so weiter gehört es zu den essentiellen Metallen, die wir für die Metalloproteine brauchen. Also Proteine, die durchaus genau dieses Quantum an extra brauchen. Und wenn es mit der Ernährung nicht kommt, dann fehlt es. Alles, was irdisch ist, hat auch Bor. Und da sind wir wieder beim Gemüse. Denn alles, was wächst, ist oft irdisch, wenn es nicht gerade aus dem sonnenverwöhnten Gewächshaus der Niederländer kommt.
Ja, das stimmt. Gibt es denn eine spezielle Schilddrüsendiät oder sowas?
Eine spezielle Schilddrüsendiät, die man jetzt quer über den Kamm geschoren allen empfehlen kann, gibt es nicht. De gustibus non est, disputandum über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Aber man kann durchaus den Fokus auf eine Ausgewogenheit setzen. Mhm. Eat the rainbow ist eine Devise. Ja. Es sollten also im Laufe einer Woche ca. 120 verschiedene Nahrungsbestandteile, da spreche ich auch von Gewürzen, nicht nur den Makronährstoffen, sondern auch Gewürze und so weiter, Lebensmittel auf den Teller kommen. Im Laufe einer Woche 120.
Ja, das wäre
das gut. Ist eine schöne Herausforderung.
Ich glaube, dass wir die meisten Menschen essen
Gewürze.
20.
Thymian, Salbei, Majoran, Oregano. Wahnsinnig schöne Gewürze, die wir haben. Petersilie. Diese ganzen Sachen sind alles Bestandteile bei diesen 120 Famous 120, die wir praktisch auf dem Teller sehen sollten pro Woche.
Sehen sollten, aber die Zahl ist ja viel geringer, ne, was wir auf dem Teller sehen.
Die Ausgewogenheit, wir sprachen vorhin über die Kost im englischen Internat, da ist natürlich, wenn man bis 5 zählen kann, ist schon sehr reichhaltig.
Ja, schon sehr verrückt.
Fast schon wie Gefängniskost, ja.
Welchen Zusammenhang gibt es eigentlich zwischen dem Thema Schilddrüse, der Psyche, Burnout oder auch Depression? Weil das ist, glaube ich, etwas, was viele umtreibt. Mhm. Und auch nicht so ganz wissen, geht es dann plötzlich viel schlechter als noch vor einigen Jahren, aber auf das Thema Schilddrüse kommen sie gar nicht. Hängt das zusammen?
Natürlich hängt das zusammen. Wir hatten vorhin das mit der Schmetterlingsdrüse als Stellwerk, verglichen mit dem Ostbahnhof im ganzen Körper. Die Schilddrüse hat auch einen Einfluss auf das Gehirn, auf die Nerven und damit auch auf die Psyche. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere nicht. Und wenn man depressiv ist, dann fällt schon wieder das mit dem Essen eher in die Einseitigkeit, in die Monotonie. Damit fehlt dem Körper noch mehr. Das ist ein Wechselspiel, eine Wippe. Das geht hin und her und schaukelt sich hoch.
Ja.
Oder eine Schiffsschaukel.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall.
Natürlich kann eine Depression, ganz im Gegenteil, man weiß aus der Psychiatrie, dass bei 20-25% der wegen Depressionen behandelten Patienten tatsächlich eine Schilddrüsenfunktionsstörung im Hintergrund war. Und schlaue Psychiater wissen das und führen den Patienten dann dorthin, nehmen ihn bei der Hand und sagen jetzt, lass uns doch auch einfach mal die Schilddrüse anschauen.
Absolut. Was ist denn jetzt so der beste oder was ist der Ratschlag, den man den Zuhörern da draußen geben kann, wenn sie jetzt denken, okay, ich möchte mal mit meiner Schilddrüse mehr überprüfen, vielleicht treffen auch ein paar Symptome zu, mit gucken, ob das der richtige Weg ist. Was ist dann das beste Vorgehen, um dort ja wirklich auch, ich sag mal, sehr gut beraten voranzukommen?
Auf jeden Fall mal die Schilddrüse in den Fokus nehmen, einen Profi kontaktieren. Das Internet ist da sehr gut. Das hilft einem auch, den Profi zu finden. Der nimmt sich Zeit, stellt die richtigen Fragen, nimmt die richtigen Blutproben ab, kreuzt die richtigen Analysefragestellungen auf dem Laborzettel an. Dann haben wir schon mal ein erstes Ergebnis. Je nach Versicherungsstatus und Zeitfaktor kann man dann auch in der gleichen Sitzung schon die Schilddrüse auch im Ultraschall anschauen. Eine sehr, sehr elegante Untersuchungsmethode. Der Hals ist frei zugänglich. Wer Ketten trägt oder im Winter mit dem Rollkragen kommt, das lässt sich leicht ablegen und man kommt prima dazu. Bei den etwas Älteren ist im Nebeneffekt auch noch sehr schön, neben der Schilddrüse liegen die den Kopf, das Gehirn versorgenden Hauptschlagadern, die kann man dann auch noch auf ihren Verkalkungszustand, auf Plaques und so weiter mit anschauen. Das ist in einem Untersuchungsgang sehr schön machbar.
Ja, und eine wichtige Untersuchung meines Erachtens. Mhm.
Alles Weiterführende macht man dann modular.
Ja. Ja, was auch noch mal spannend ist, vielleicht, wenn man sich auch vor allem, wenn man sich diese Skala anschaut mit dem T3 und T4-Wert, diese Empfehlungsskala ist sehr breit. Also sie geht von, ich weiß gar nicht, von welchen Werten der ausgeht, aber hat eine sehr breite Range. Mhm. Und in dieser Range kann man auch noch sehr viel anpassen, wie man sich fühlt.
Ja.
Also die besten Ärzte, die ich getroffen habe in dem Bereich, die Schilddrüse behandeln, haben immer gesagt, wir behandeln nicht den Wert, sondern behandeln dich als Patient.
Den Patienten.
Und wir geben auch mehr oder weniger, je nachdem, wie du dich halt fühlst. Und das fand ich ganz spannend, weil es war sonst immer sehr stark wertebasiert und der Wert wird jetzt festgelegt und sowas und nee, du bist noch okay, bist nicht mehr okay.
Das ist altdogmatisch, ja.
Genau.
Was wir behandeln, ist einen Patienten und eben keine Laborblattkosmetik, die wir betreiben wollen.
Genau, ihr habt aber ein wunderbares Labor bei euch, das muss man schon sagen. Also ihr könnt diese Werte
in dem ganz konkreten Fall, ja.
Genau, ihr könnt eine unfassbare Genauigkeit rauslassen, deswegen das ist wunderschön. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Teil. Da geht es um die schnellen Fragen, die wir schnell beantworten, um
sozusagen
kurz Antworten zu geben. Ein paar sicherlich spannende Fragen dabei, ein paar kritische Fragen dabei, vielleicht auch welche, die wir schon beantwortet haben, aber sozusagen außerhalb des Gesprächs.
In genau, Repetitio ist Mater Studiorum. Genau. Also wenn wir etwas wiederholen, dann bleibt es desto besser hängen. Bleibt es
besser hängen, genau. Mhm.
Schauen wir mal an.
Macht die Schilddrüse wirklich dick?
Im Zweifel ja, aber nicht nur.
Okay. Der größte Fehler bei der Einnahme von L-Tyroxin?
Es zu vergessen.
Okay, das musst du erläutern. Also, wenn ich regelmäßig morgens einnehme
ja.
und ich vergesse es am Morgen, sollte ich es dann mittags oder abends noch nachnehmen?
Ich würde es dann auslassen am nächsten Tag nehmen.
Aber dann hast du trotzdem einmal vergessen, oder?
Dann ist es einmal ausgelassen. Ich meinte dauerhaft vergessen.
Okay, dauerhaft vergessen.
Dauerhaft vergessen. Oder wirklich den Schlendrian. Mhm. Junge Mädchen, die in die Ambulanz kommen, um die Pille danach zu erfragen.
Ja.
Die haben auch geschludert.
Ja, okay.
Die haben das Nachsehen.
Okay.
Nein, es gibt ja auch noch die Einnahmemethode, dass man es am Abend vor dem Zubettgehen einnimmt,
okay.
das L-Tyroxin. Auch das gibt es, wenn man es in der Früh nicht gut verträgt.
Musst du mal erklären. Also ich habe die.
Kann man genauso gut machen.
Ich habe gehört, man darf es nicht mit zu viel Öl nehmen, weil das die Wirkung reduziert. Also man sollte jetzt nicht, ich sag mal, den Bulletproof Coffee trinken mit 20 Gramm Butter drin. Und dann das L-Tyroxin, das verringert
ohnehin die Wirkung? Nicht. Es sollte nach der Einnahme von dem L-Tyroxin mindestens eine halbe Stunde vergehen, bis man Nahrung zu sich nimmt oder andere Medikamente oder Supplemente.
Okay.
Das gilt auch für den Kaffee, also auch für den Espresso zum Beispiel.
Okay.
Selbst der Kaffee reduziert die Aufnahme von dem L-Tyroxin.
Interessant.
Und das verwäscht im Endeffekt den Blick auf die ganze Sache. Weil wir wissen, er nimmt 75 Mikrogramm, aber wirkt irgendwie nicht, dann wird unnötig gesteigert. Und dann hat er plötzlich seine Phase, wo er den Kaffee gar nicht mag, weil er vom Bleachen beim Zahnarzt kommt und erstmal sagt, oh, Kaffee ist schlecht für die weißen Zähne. Dann wird der Kaffee weggelassen und plötzlich haben wir hier einen Sprung nach oben mit der Wirkung von dem L-Tyroxin.
Das finde ich total spannend, dass du das klarstellst, weil das ist nicht ganz klar oft in der Kommunikation, wie das eingenommen werden soll. In meinem Beipackzettel steht das natürlich so halbwegs drin. Finde ich sehr spannend. Das heißt also wirklich aufwachen, am besten am Bett direkt einnehmen und dann alles andere machen und dann.
Für den, der neu eingestellt wird, gibt es sogar den Tipp, dass er sich um 4 kurz den Wecker stellt, dieses kleine Tablettchen am Bettkasten stehen hat mit einem Glas Wasser, es einnimmt, sich nochmal hinlegt, was gerne gemacht wird, und nochmal schlafen, dann überschläft man die Anfangswirkungen oder Nebenwirkungen, die mit auftreten können. Ein beschleunigter Pulsschlag, ein Gefühl von Herzrasen oder sowas. Das überschläft man dann.
Interessant, habe ich noch nie mitbekommen, dass es da.
Und wer das L-Tyroxin eben in der Früh nicht gut verträgt, weil er sagt, boah, dann kriege ich so Schweißausbrüche oder dann fühle ich mich einfach zittrig, fahrig, dem kann man sagen, nehmen Sie es doch zum Zu-Bett-Gehen.
Interessant. Aber der TSH-Spiegel, wenn man es einnimmt, der bleibt doch. Der hat doch eine relativ lange Halbwertszeit. Das ist doch nicht so, dass es an einem Tag weg ist. Jetzt wie Vitamin D3, das ist ja, nimmst du an einem Tag und dann wird es relativ schnell wieder verbraucht.
Ja.
Du musst es schon.
Es pendelt sich ein, es ist ein Hormon. Hormone sind keine kleinen Fregatten, sondern es sind eher Frachtschiffe, die in ihrer Wirkung auch Zeit brauchen und die in ihrer Funktion letztlich sehr, sehr sanft gesteuert werden müssen. Wenn ich mit einem Frachter im Yachthafen stehe und einmal zu schnell zu viel Gas gebe und zwar wieder zurückziehe, dann reicht der Schub, der dann lange Zeit später erst so richtig zum Tragen kommt, leider schon dafür aus, die ganze Kaimauer wegzuputzen.
Ja, auf jeden Fall. Interessant, meine nächste Frage hast du schon beantwortet damit, und zwar Kaffee nach der Schilddrüsentablette, ja oder nein?
Ja, aber mit zeitlichem Abstand.
Genau, 30 Minuten Abstand. Genau. Ist Gluten schlecht für Hashimoto?
Das mit dem Gluten oder Gluten im Englischen ausgesprochen, hat seine Bewandtnis darin, dass auch dieses Gluten oder die Glutenunverträglichkeit, das damit assoziierte Leaky Gut-Syndrom des Darmes, letztlich auch eine autoimmune Erkrankung ist oder autoimmune Komponenten hat in großem Stile.
Ja.
Und beide hängen im Endeffekt wieder von der Ernährung ab. Und weil wir schon über das Gluten auch bei der Darmgesundheit sind, beide hängen auch vom Mikrobiom ab. Also der Zusammensetzung der mit uns stark befreundeten und für uns lebenswichtigen Bakterien des Darmes. Die haben auch ein ausgewogenes Muster, einen eigenen Fingerprint. den wir im Endeffekt von klein auf auch als eine Art Epigenetik aufgeprägt bekommen. Aber Epigenetik, das wissen wir, lässt sich ein bisschen verändern durch entsprechend beispielsweise eine Darmsanierung, eine Kur. Da gibt es einen Vorreiter, der in diesem Kalenderjahr seinen 150-jährigen Geburtstag feiert, der Franz Xaver Mayer. Pardon. Ein Arzt aus der Steiermark.
Magst du was trinken?
Nee, das passt schon, danke sehr. Ein Arzt aus der Steiermark, der sehr auf die Darmsanierung gesetzt hat, der gemeint hat eben und erkannt hat, vor 150 Jahren, als man das Mikroskop noch nicht einmal zur Verfügung hatte, ja, in dem Stil, der hat bereits gesagt, der Darm ist das Wurzelwerk des Menschen. Ja. Also, ja, weil wir sind bei der schnellen Fragerunde, ja, hängt zusammen und spielt eine Rolle, ja, aber sicher. Lässt sich im Endeffekt gut angehen.
Schilddrüse und Haarausfall, was hilft wirklich?
Die Schilddrüse einstellen.
Kann man Hashimoto heilen?
Man kann es zumindest so gut verbessern, dass Hashimoto im Endeffekt nur noch eine Vokabel in den Diagnosezeilen der Krankenakte bleibt.
Cool. Welches Lebensmittel hat am meisten Jod?
Der Fisch.
Selen für die Schilddrüse, Hype oder Hilfe?
Hilfe, definitiv.
Ist jeder Knoten in der Schilddrüse gefährlich?
Absolut nein. Mancher Knoten entlarvt sich dann doch nur als Zyste. Zum einen, dann gibt es den Unterschied zwischen heißen und kalten Knoten, wie vorhin schon gesagt. Und dann muss man den Malignitätsgrad anschauen. Man beobachtet den Knoten, wächst er sehr schnell. Der erfahrene Profi setzt die Kontrollzeiträume entsprechend auch im Staccato.
Warum friere ich ständig?
Diese Frage sollte dann relativ rasch wieder zum Schilddrüsenprofi führen, weil die Schilddrüse unter Umständen im Tilt ist.
Ja, jetzt haben wir viele Frauen, die immer frieren, ja, im Winter natürlich, fairerweise. Mhm. Ist es da auch ein Frauenthema oder könnte es auch ein Schilddrüsenthema sein?
Nun, wir werden sicherlich noch einen Podcast über die Hormone, über die Genderhormone, richtig, Geschlechtshormone machen. Aber man muss sich das Leben einer Frau vorstellen, die schon im Monatszyklus periodisch einen Reigen von Hormonüber- und dann Produktionen und dann einem Abfall dieser Hormone miterleben muss. Eine Frau erlebt im Leben nicht nur die Pubertät, sondern eben auch die Schwangerschaft. Also ganz verschiedene Lebenszyklen, während beim Mann die ganze Geschichte eher so läuft wie mit dem Gartenschlauch. Ja. Es fließt so vor sich hin, bis der Hahn nicht mehr tropft.
Ja. Kann die Schilddrüse Depressionen auslösen?
Ja, das hatten wir vorhin im Detail. Die Schilddrüse ist auch für das Nervensystem und das Gehirn zuständig.
Mythos oder Wahrheit? Intervallfasten schadet der Schilddrüse.
Absoluter Quatsch. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Okay. Weil wir eben dem Insulin damit auch den Rang ablaufen. Ja. Das Insulin sollte abends niedrig sein. Punktum.
Welcher Sport ist am besten bei Schilddrüsenproblemen?
Es gibt keinen Sport, der bei Schilddrüsenproblemen nicht ausübbar ist. Aber ein gemütlicher Ausdauersport, etwas, was man sich zutraut, etwas, was keine großartigen Skills, Kompetenzen erfordert, Ballgeschicklichkeit oder so, würde ich eher auf Schwimmen, auf Laufen, auf Radfahren setzen. Mhm. Das Übliche. Besser draußen als drinnen. Warum? Draußen kann ich Vitamin D3 aufbauen, auch wenn man die Sonne nicht sieht, UV strahlt. Und die frische Luft ist immer besser als der Testosteronduft des Nachbarn auf dem Laufband.
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Sollte ich bei Schilddrüsenproblemen Soja meiden?
Nicht unbedingt. Soja ist eher reich an Phytoöstrogenen. Und mit den Östrogenen können wir die Schilddrüse ja auch zum Teil sehr positiv beeinflussen.
Mhm. Sollte ich?
Und ist für die vegetarische Gesellschaft, also diese Kohortenkostform, auch ein sehr, sehr guter Proteinersatz.
Okay. Ja, bei Proteinersätzen finde ich super spannend. Da gibt es ja Erbsenprotein, Sojaprotein natürlich. Mhm. Da würde mich interessieren, welches vegetarische oder vegane Protein du in der Vergangenheit gesehen hast, was eigentlich am sinnvollsten ist, um den Proteinhaushalt zu erhalten.
Da geht es um die biologische Wertigkeit der Zusammensetzung der Aminosäuren. Da gibt es dieses Threshold-Modell, die in einer Mahlzeit, also bei entsprechend jetzt hier bei vegetarischen Proteinen, die niedrigst verfügbare Aminosäure bestimmt die Gesamtaufnahme. Mhm. Diese biologische Wertigkeit von Aminosäuren oder dem Aminosäureprofil. Also sollte der Vegetarier und Veganer auf jeden Fall kombinieren.
Ja.
Nicht zu einseitig mischen.
Also durchaus dann mal das Protein
quälen. Kichererbsen sind eine feine Sache auch. Ja. Also Hülsenfrüchte. Wobei man auch da nochmal ein bisschen auf die Kochkünste der heutigen Zeit ein Licht werfen sollte. Früher hat man Hülsenfrüchte für 24 Stunden eingeweicht, damit die Saponine ausgewaschen werden. Saponine, wenn wir nur auf Instant und sofort setzen, dann kommen diese Saponine in den Körper, sie verseifen regelrecht auch unseren Darm.
Ja.
Sie verseifen eigentlich alles. Also man sollte sich schon die Zeit lassen. Cottura lenta, langsam.
Ja.
Das ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Also wirklich einweichen, gehen lassen, ziehen lassen, den Schaum, der entsteht, abschöpfen, abskimmen.
Ja.
Dann hat man das Beste aus dieser feinen Kost.
Wie beeinflusst Stress meine Schilddrüsenwerte?
Über verschiedene Wege. Die Stresshormone werden ja auch aus dem Hypophysenvorderlappen gepeitscht. Da kommt es zu verschiedenen unterschiedlichen Regulatorien. Stress setzt Zucker frei, Zucker setzt Insulin frei als ein Beispiel. Es ist fast wie das Netzwerk vom öffentlichen Personennahverkehr einer jeden Stadt. So ein Fingerprint. Stress macht was mit der Schilddrüse. Stress versetzt die Schilddrüse ja auch in Agitation, in Aufregung. Und je mehr die Schilddrüse wiederum rackert, desto angreifbarer ist sie für die autoimmunen Reaktionen des Körpers, wenn die dann verquer gehen.
Ja. Was bedeutet der TSH-Wert in einem Satz?
Der Wert thyroidea stimulierendes Hormon ist das Steuerhormon, also das auftraggebende Hormon aus der Hypophyse und reguliert das Funktionieren der arbeitenden Schicht in der Schilddrüse.
Okay. Unterfunktion und Libido, gibt es einen Zusammenhang?
Naja, und die Unterfunktion macht eher Fatigue, macht eher schlapp, macht eher Lethargie. Und das passt nicht zur, wie man im Bayerischen sagt, Gamsigkeit zusammen. Und damit hängt das schon zusammen.
Okay.
Und kann und ist de facto auch der Grund von nicht erfülltem Kinderwunsch bei denen, die sich eine Familie mit Kindern wünschen. Bei ihm und bei ihr.
Sehr interessanter Punkt tatsächlich da, Thema Kinderwunsch. Hätte ich früher auch nie gedacht, dass das Thema auch, was du mit Omega-3 angesprochen hast, mit Vitamin D3 und das sind wir anfangen, das ganze Thema Mikronährstoffe, Ernährung, Stress, spielt alles eine unfassbare Rolle.
In der Reproduktionsmedizin wissen wir, wenn der TSH über 1,5 liegt, dann braucht man sich mit einer In-vitro-Befruchtung zum Beispiel gar nicht erst anzufreunden.
Macht ja auch Sinn, ne? Wenn der Körper nicht in vollem Stress ist, in der Fight-and-Flight-Response. Ja.
Auf der Flucht kriegt man keine Kinder.
Ja. Macht Sinn. Wie schnell wirken Schilddrüsenhormone?
Sie wirken rasch. Merkt man ja, wenn man sie einnimmt. Deswegen vorhin das Beispiel, dass man auch veränderte Einnahmezeiten als Regime erstmal anwenden kann. Mhm. Patienten sind unterschiedlich, jeder ist ein Individuum, jeder reagiert anders. Das heißt, manch einer spürt dann nach der Einnahme von einem Schilddrüsenhormon relativ rasch den Flasch, reimt sich sehr schön. Ja. Was sich reimt, ist gut, sagt der Pumuckl. Und deswegen müssen wir entsprechend auch unsere Einnahmeschemata ein bisschen an den Patienten anpassen. Mhm. Fantasievoller sein, das kann man. Man muss nicht ganz nur nach den Guidelines gehen. Es gibt eine Forscherin in den USA, Professor Hall, die hat gesagt, wenn man etwas gut machen möchte, dann heißt es, missachten Sie die Guidelines.
Das stimmt sogar. Brauche ich als Veganer extra Jod für die Schilddrüse?
Unter Umständen ja, es sei denn, Sie mögen Ihr Gemüse sehr salzig, diese Veganer, und dann haben Sie ja das jodierte Speisesalz. Man kann das messen, aus dem Urin in dem Fall, ist die sicherste Messmethode.
Was sind freie Werte und warum sind sie wichtig?
Das bezieht sich jetzt auf FT3 und FT4. Das sind die nicht an ein Trägereiweiß gebundenen Hormone. Das sind die tatsächlich flottierenden, die aktiven. Mhm. Die sind in ihrer Prozentuale sehr, sehr viel geringer als die gebundenen. Mhm. Wir haben das bei allen Hormonen so, dass der Vorrat gebunden ist, weil sonst ja nur noch Armageddon herrschen würde.
Ja. Das stimmt. Hilft Ashwagandha der Schilddrüse?
Ja, ist ein fantastisches Antioxidans. Und weil wir das mit der Silent Inflammation vorhin schon sehr gut ausgekaut haben, alles, was hilft, Silent Inflammation herunterzulöschen, ist hervorragend. Ashwagandha hat sich hier als etwas sehr Tolles profiliert.
Wann muss eine Schilddrüse operiert werden?
Wenn die Zeichen auch aus der Feinnadelpunktion darauf gesetzt sind, dass eine Bösartigkeit da ist, und die sehen wir dann auch zum Beispiel bei einem sehr rasch wachsenden Knoten und so weiter, dann muss interveniert werden. Nicht unbedingt operiert, wir hatten vorhin auch das mit der Radiotherapie.
Ja. Schadet Schlafmangel der Schilddrüse?
Natürlich, weil Schlafmangel mit zweierlei Bewandtnissen assoziiert ist. Gesunder Schlaf ist notwendig, um das potenteste Antioxidans im Körper, das Melatonin, überhaupt erst zu produzieren. Potentestes Antioxidans, sprich wieder ein Akteur gegen Silent Inflammations. Auf der einen Seite Schlafmangel reduziert auf krasse Art und Weise aber auch die Ausschüttung des HGH, des Human Growth Hormones, des Wachstumshormons. Und auch das ist wichtig für die Regeneration. Schlafmangel stoppt Regeneration, nicht nur in der Schilddrüse, aber auch.
Der eine Tipp für mehr Energie bei Schilddrüsenunterfunktion.
Zum Profi gehen, sich ein tolles Gesamtschema ausarbeiten lassen an verschiedenen Machbarkeiten und diese dann auch konsequent umsetzen und nicht nur machen, sondern dann auch nochmal messen.
Wow, vielen lieben Dank. Das war also wirklich fantastisch. Vielen Dank für die ganzen Informationen zum Thema Schilddrüse. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Ich finde das Thema total spannend, weil diese Unterfunktionsthematik und auch Überfunktionsthematik ist einfach was man doch häufiger hört und sieht und wo man auch schnell von betroffen ist. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr spannend, da mal tiefer reinzugehen, vor allem mit diesem Reverse T3. Das finde ich sehr spannend. Das muss ich jetzt mal bei euch nochmal messen lassen.
Sehr gerne.
Ob da nicht irgendeine Blockade herrscht. Weil das finde ich etwas, was ich nur nicht wusste. Sonst käme ich damit ganz gut aus. Und deswegen vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung. Und ja, danke gern dafür, dass ich darüber referieren durfte.
Ja, klar. Deswegen, wenn es euch gefallen hat da draußen und ihr noch Fragen habt, natürlich auch. Also super gerne einfach liken, natürlich auch kommentieren, abonnieren das Ganze, aber auch gerne bei Dr. Schwarzel und den Kollegen wie Dr. Platzer gerne melden und dann einfach mit den Termin ausmachen, um einfach die Themen durchzusprechen. Und wie gesagt, haben wir auch gesagt, man kann aber auch gerne zu jedem anderen Arzt gehen, einfach mal die Werte überprüfen. Das war wunderschön, 16,90 € oder was der Wert kostet. Genau, dann muss man, glaube ich, drei Werte messen.
Ein paar. Also man kommt schon bei 200, 300 Euro raus.
Ja, genau.
Das, der Ehrlichkeit halber muss das erwähnt sein.
Ja, trotzdem ist es einfach so, das ist, wenn man die Werte misst, dann sieht man einfach, wo man steht. Mit dem Arzt kann man das besprechen und kann dann weitere Aktionen gehen. Und das ist einfach super wichtig. Bei mir war es vor 10 Jahren auch so, da wurden die Werte gemessen und da kam auch raus Unterfunktion. Und dann sind wir weitergegangen und haben halt ja das gefunden, eingestellt. Und heute geht es mir sehr gut. Ich habe damit wenig Probleme. Aber es ist nicht bei jedem so, deswegen da muss man einfach gegen angehen. Deswegen also vielen lieben Dank zum Zuhören. Hier geht es das nächste Mal dann auch wieder weiter. Und ihr werdet dann Dr. Platzer auch gleich nochmal sehen im Bereich der Hormonersatztherapie. Das wird auch nochmal ein spannendes Thema, haben wir angeschnitten. Deswegen, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Und gleich so.
In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gesund werden, gesund bleiben von Dr. Schwarzel.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.